Gottes Segen. Schön, dass wir zusammen diesen Gottesdienst feiern. Und danke für dein Gebet, Philippus. Und ich habe wirklich so ein Wort auf dem Herzen seit einigen Wochen. Und das entspringt einem Zitat, welches ich so cool fand, dass ich mir gleich das Buch von dem Menschen gekauft habe. Hat aber nur 3 Euro gekostet, war so ein Kindle-Buch. Und zwar sagt Sandy Miller, der erzählt davon, das ist ein Bischof aus London, der erzählt davon, dass er in Kalifornien bei einer Konferenz war und da ganz mächtig den Heiligen Geist erlebt hat. Und dann ist er so einen Gebetsspaziergang machen gegangen am Pazifik und hat so zu Gott gebetet und war so begeistert von ihm und hat zu Gott gesagt oder zum Heiligen Geist: Herr, ich will dir alles geben, was du möchtest. Ich will alles tun, was du von mir verlangst. Und dann erzählt er, dass er so ganz deutlich, und er hat in seinem Leben nur 3-mal so deutlich die Stimme Gottes in sich gehört, dass so der Heilige Geist zu ihm sagte: Alles, was ich will, bist du. Und das hat mich so extrem geflasht und berührt, dass alles, was Gott will, und das stimmt, bist du. Hat mir so Gedanken darüber gemacht, was bedeutet das eigentlich? Was ist das Du oder was ist das Ich? Und das wird ja aus so verschiedenen Kontexten beleuchtet, wenn man so über das Ich spricht. Freud zum Beispiel, also gibt es so einen psychologischen Ansatz, einen philosophischen Ansatz, sozialwissenschaftlich. Das wird allgemein als deine Identität, als deine Gedanken, deine Gefühle, deine Erfahrungen bezeichnet. Aber ich glaube, du bist auch dein Körper. Also wir sind ja nicht nur Geist und Gedanken, sondern du bist dein Körper, aber du bist mehr als dein Körper, du bist mehr als Materie, du bist, und das ist jetzt wieder so eine tolle christliche Botschaft, im Bilde Gottes erschaffen, zur Verherrlichung Gottes. Du bist im Bilde Gottes erschaffen. Das ist eine tolle Botschaft. Du bist, was du denkst, sagt René Descartes, war auch ein Christ. Du hast Würde. Also du bist auch für deine Taten verantwortlich. Du hast einen Willen. Und was will Gott, wenn er dich will? Der will nicht deine Taten. Das ist nur Beiwerk. Aber er ist an allem, was du bist, interessiert als dein Schöpfer. Und ich will es mal so christlich ausdrücken. Du bist dein Herz. Dein Herz besteht ja auch aus Fleisch und trotzdem als Sitz deiner Gedanken und Gefühle. Das heißt also, Gott will dein Herz, dein ganzes Herz. Und dieses Thema Herz ist in der Bibel total wichtig. Es gibt im Alten Testament, je nach Übersetzung, 775 Erwähnungen des Herzens und im Neuen Testament 172. Also das Thema Herz ist schon wirklich präsent. Und wie gesagt, Gott will dein ganzes Herz. Und da gibt es so eine wichtige Bibelstelle, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, die steht in der 2. Chronik 16, Vers 9. Und zwar steht da: Die Augen des Herrn durchschweifen die ganze Erde, um sich an denen mächtig zu erweisen, deren Herz ihm ungeteilt ist. Ich wiederhole nochmal: Die Augen des Herrn durchschweifen die gesamte Erde, um sich an denen mächtig zu erweisen, deren Herz ungeteilt ist. Und das fand ich eine wichtige und wunderbare Bibelstelle. Und wir wollen ja immer den Kontext betrachten. Also in welchem Zusammenhang wurde das geschrieben? Und ihr seid ja alle Bibelleser. Und dieser Kontext, der behandelt König Asa. Und König Asa ist der fünfte König nach David. Und wenn ihr so durch die Könige und durch die Chronik durchlest, dann sind so diese anfänglichen, nach Salomo, diese anfänglichen Könige, die sind schwer zu verdauen. Das sind diejenigen, die Jerobeams, die Aschera-Standbilder, die schrecklichen Götzenbilder aufgebaut haben. Und dann, wenn ihr dann zu König Asa kommt, dann ist es so wohltuend für euch. Weil König Asa, Biron hat letztens ein bisschen darüber gesprochen, einer von den Königen ist, die ein guter König waren. Ich gehe mal mit euch so ein bisschen durch, wie König Asa war. 2. Chronik 14. Da steht, Asa tat, was gut und recht war und was Jahwe seinem Gott gefiel. Er beseitigte die fremden Altäre und die Opferhöhen und ließ die geweihten Steinmale zerschlagen und die Aschera-Pfähle umhauen. Er befahl sogar den Judäern, Jahwe, den Gott ihrer Väter, zu suchen und sein Gesetz und seine Gebote zu befolgen. Also das ist wichtig, dass das eine gute Regierung war. Er befahl es denen, dass sie Gott suchten. Und auch in den anderen Städten Judas beseitigte er die Opferhöhen und die Räucheraltäre. Und in diesen Jahren hatte das Land Frieden, weil Jahwe dafür sorgte, dass niemand mit Asa Krieg führte. Trotzdem bleibt es nicht so, sondern Asa wird geprüft und so ein Angriff aus Nordafrika, aus Nubien, erfolgt. Da rückte der Nubier Serach mit einem Heer von 1000 mal 1000 Mann. Joni, wie viel sind's? Ja, sehr gut. 1 Million. 1 Million. Streitmacht von 1 Million rückt an. 300 Streitwagen. Und Asa bleibt standhaft. Er schreit zu Jahwe, betet zu Jahwe und sagt, außer dir gibt es keinen, der helfen könnte, wenn ein Schwacher gegen einen Mächtigen bestehen muss. Hilf uns, Jahwe, unser Gott. Wir vertrauen auf dich. Sind wir doch in deinem Namen gegen diese Menge gezogen. Du bist unser Gott, Jahwe. Kein Mensch kommt gegen dich an. Da schlug Jahwe die Nubier vor Asa und Juda zurück, dass sie flohen. Und es geht noch viele Jahre weiter. Dann kommt so eine Stelle im Kapitel 15. Da kam der Geist Gottes über einen Propheten und er geht zu Asa und er sagt, hör mir zu, Asa, und ihr alle von Juda und Benjamin, Jahwe ist bei euch, solange ihr bei ihm seid. Wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Wenn ihr ihn aber verlasst, wird auch er euch verlassen. Und dann kommt so ein Schlüsselvers, darum fasst Mut und legt eure Hände nicht in den Schoß, denn euer Tun wird seinen Lohn finden. Und das trifft auf guten Boden bei Asa. Er nimmt diese prophetischen Worte, die er von dem Propheten Oded hörte, fasste Mut und ließ noch mehr scheußliche Götzenbilder aus dem ganzen Land entfernen. Aus Juda und aus Benjamin und aus dem Bergland von Ephraim. Und der geht sogar noch weiter. Seine Mutter, die hatte, Maacha hieß die, auch so ein scheußliches Standbild, steht hier geschrieben, aufgestellt. Das ließ er umhauen, in Stücke schlagen und im Kidron-Tal verbrennen. Und in Israel, ihr wisst ja, dass Juda und Israel getrennt waren, da blieben die Opferhöhen bestehen. Doch steht so als letzter Vers, Vers 15, doch Asas Herz war ungeteilt auf Gott ausgerichtet. Und dann beginnt irgendwas in Asa und deswegen ist es wichtig, dass wir darüber heute sprechen, sich zu verändern. Weil im Kapitel 16 da passiert was. Und zwar, der König von Israel, Nordreich, der baut eine Festung aus, Rama, und versucht durch den Ausbau dieser Festung die Versorgungswege von Juda zu kontrollieren. Und Asa, der reagiert vermeintlich richtig. Und zwar schickt er Diplomaten nach Syrien mit Gold und Silber und sagt zu dem König Ben-Hadad von Syrien, das besteht ein Bund von Alters her zwischen meinem Vater und deinem Vater. Dieser Bund besteht immer noch, und der Ben-Hadad zieht sozusagen ab. Aber was Asa nicht macht, der fragt nicht Gott. Der reagiert nur rein verstandesgemäß. Er hat sogar Erfolg. Ben-Hadad, wie gesagt, zieht ab. Das Nordreich baut die Steine, die Festung zurück. Aber er tut das Richtige, aber trotzdem ist es das Falsche, weil er nicht Gott mit einbezieht. Man könnte sagen, sein Herz ist geteilt. Der geht dann sogar noch so weiter, dass wieder ein Prophet zu ihm kommt und sagt, du Asa, du hast töricht gehandelt. Du hast dich auf dich verlassen und du hast nicht auf Gott mit Gott gerechnet. Waren nicht die Libyer und die Nubier auch so ein riesiges Volk? Du hättest Syrien schlagen können, aber weil du so dumm gehandelt hast, deswegen wirst du jetzt immer Krieg haben. Asa reagiert nicht bußfertig, sondern fängt sich an, über den zu ärgern, wirft ihn ins Gefängnis und noch viele andere dazu. Und dann kommt noch ein letzter Satz. Und irgendwie scheint es ja dem Chronisten wichtig gewesen zu sein, dass er das erwähnt, vermeintlich eine unwichtige Geschichte. Asa hatte ein Fußleiden. Und es steht geschrieben, der hat ein Fußleiden, ist zu Ärzten gegangen, aber nicht zu Gott. In der Lutherbibel, ich hatte jetzt hier die Neue Züricher genommen, da steht, und danach kamen noch viel mehr Leiden. Und es war im 39. Jahr, wo er dieses Fußleiden bekam, und 2 Jahre später war er tot. Die Frage ist, was ist mit Asa passiert? Was ist passiert mit ihm, dass er sich nicht auf Gott verließ, dass er aus Diplomatie oder verstandesmäßig reagiert hat? Vielleicht ist der Schlüsselvers, dass er seine Hände in den Schoß legte und so faul wurde. Vielleicht ist es so ein schleichender Prozess über Jahre gewesen. 36 Jahre war er voll bei Gott ungeteilt. Und dann plötzlich ist er abgedriftet, ist in die falsche Richtung gegangen. Vielleicht war es Stolz, dass über die vielen Jahre es so gut gelaufen ist. Auf jeden Fall ist es so, dass Gott total interessiert war an Asa, an diesen schlimmen Katastrophen. Genauso soll ja die Botschaft an uns sein. Gott ist interessiert an, wenn es dir ganz schlecht geht oder wenn du nur ein kleines Fußleiden hast. Du darfst Gott mit einbeziehen. Und wisst ihr, um mal zu unserem Leben zu schließen, unser Herz ist umkämpft. Unser Herz wird geprüft. Wir kommen in solche Zustände. Und die Frage ist, ist Gott unser Ratgeber oder sind andere Sicherheiten wichtiger? Dein Geld, dein Verstand, deine Beziehungen. Werden wir stolz, wenn es gut läuft, oder bitter, wenn es schlecht läuft? Und Gott lässt diese Zustände zu, damit unser Herz offenbart wird für uns selbst, aber nicht, um uns bloßzustellen, sondern dass wir Hilfe und Heilung erfahren. Und ich möchte euch aber noch was Tolles erzählen. Wisst ihr, wir leben ja in einer wundervollen Zeit jetzt. Wir leben ja in dieser Zeit, wo Hesekiel gesprochen hat, dass wir ein neues Herz bekommen. Wir haben ja im Hesekiel 36, 26, da steht, ich werde euch ein neues Herz in euer Inneres legen und einen neuen Geist. Und ich entferne das steinerne Herz aus eurem Leib und gebe euch ein Herz aus Fleisch. Wir haben so ein Herz, wenn wir Jesus aufgenommen haben, was Gott liebt. Wir haben ein fleischernes Herz. Und wir müssen, wir haben ja darüber, Philippus hat es gerade gesagt, 5 Wochen gesprochen, dass diese Frucht des Geistes in uns wächst. Und wir müssen nicht aus eigener Kraft es schaffen, unseren Charakter zu vervollständigen. Ich hatte in der Vorbereitung so ein cooles Beispiel gelesen. Und zwar, stell dir vor, du strickst und du versuchst so ein perfektes Muster zu stricken und versuchst immer mehr die Fehler zu vermeiden. Und das gelingt dir ja auch einigermaßen, aber dann bekommst du eine neue Wolle, so eine neue Gotteswolle, wo alles von alleine läuft. Und wir haben dieses neue Herz, wo eigentlich, wir müssen trotzdem noch stricken, aber es läuft von alleine. Etwas Neues ist in uns geworden. Du hast ein neues Herz bekommen. Jesus will der Herr deines Herzens sein. Und trotzdem, ihr Lieben, dürfen wir uns entscheiden, ob Jesus der Herr unseres Herzens ist, ob es ungeteilt ihm gehört oder ob wir Kleinigkeiten oder Großigkeiten für uns behalten wollen. Und dieses ungeteilte Herz ist Gott nicht nur im Alten Testament wichtig, das ist ihm auch im Neuen Testament wichtig. Ein geteiltes Herz zu haben, ist für mich so ein bisschen wie die erste Liebe verlassen. Wie ist es, wenn du frisch verliebt bist? Wenn du frisch verliebt bist, dann tust du alles für den. Dann ist es dir eine Freude, noch nachts hinzufahren oder zu telefonieren oder was auch immer. Du gibst alles aus deinem Leben. Und die Kardinalbibelstelle der ersten Liebe zu verlassen, steht ja in der Offenbarung 2. Kennt ihr alle? Ich lese trotzdem nochmal vor. Die Gemeinde von Ephesus. Da steht geschrieben, ich kenne dein Tun, deine Mühe und deine Standhaftigkeit. Ich weiß auch, dass du niemanden ertragen kannst, der Böses tut. Du hast die, die sich als Apostel ausgeben, geprüft und sie als Lügner entlarvt. Du bist standhaft und hast viel ertragen, weil du dich zu meinem Namen bekennst und du hast nicht aufgegeben. Alles total wundervolle, richtig coole Sachen und trotzdem einen Vorwurf, obwohl du alles richtig tust oder wir alles richtig tun könnten, muss ich dir machen, du hast deine anfängliche Liebe nicht mehr. Und ich hatte in dieser Woche deine Empfehlung, Philippus, Wahn und Sinn, diesen Podcast gehört und die haben darüber gesprochen, über die Heiligungsbewegung, die immer wieder kam und wie das auch jetzt wieder losgeht unter Jugendlichen, wie Jugendliche heilig leben wollen wieder. Und aber wenn die Jugendlichen dann älter werden und weil man heilig lebt, weil man Gott liebt und dann die Liebe weg ist, dann bleibt manchmal nur noch das Gesetz. Und du tust, willst das Richtige tun, aber lebst nicht in dieser Liebe. Du brauchst die Liebe, du kannst alles richtig machen, aber wenn du keine Liebe hast, dann ist es falsch und eng. Also wir brauchen Liebe. Und ich habe mir mal so angeguckt, 8 Möglichkeiten, wie die Liebe erhalten bleibt. Wieder so eine Schlüssel Bibelstelle, die ihr alle kennt, Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles hüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Mehr als alles hüte dein Herz. Wir müssen und dürfen und sollen auf unser Herz achten. Nicht nur auf unser körperliches Herz, sondern auch auf dieses geistliche Herz. Wir müssen aufpassen, was lassen wir rein, was lassen wir ran, worüber denken wir nach, was hören wir, welchen Ärger lasse ich zu, welche Traurigkeit lasse ich zu, welchen Lügen glaube ich. Ich sage es nochmal, du bist im Ebenbild Gottes geschaffen. Mehr als alles, achte auf dein Herz. Zweiter Punkt, sündige nicht. Das klingt einfach, aber das sind so, das geht ja auch nicht unbedingt um die Tatsünde, sondern um die Motivation dahinter. Aber trotzdem ist es so eine Entscheidung zu sündigen. Ein Beispiel von mir, ich hatte... Ich muss ja so Aufträge erfassen und da habe ich einen Auftrag, dachte ich, mache ich morgen. Dann wieder übermorgen und dann rief mich der Kunde nach 3 Tagen an und sagt, sag mal, wann kommt eigentlich meine Ware? Sagt, die kommt Montag. Und dann dachte ich so, ich muss mir das irgendwie vielleicht zurechtlegen, wie ich sage. Und ich wollte aber die Wahrheit sagen, am besten so die Taktik von Joni nicht zu sagen. Aber jedenfalls sagt er dann zu mir, hast vergessen einzuheben, wa? Und ich, ja, sage ich, ich hab's vergessen, alle Schuld trifft auf mich zu. War nicht schlimm, aber wisst ihr, man könnte dann auch so eine kleine Lüge, vielleicht, ja, in dem Fall hat mich Gott davor bewahrt, ich bin aber auch nicht, bei Weitem nicht perfekt, aber ihr versteht, das ist so, das entfernt uns so von Gott, so stückchenweise. Und sündige nicht, das eine Entscheidung. Wenn ich zu Rewe gehe und Tomaten klaue, dann ist zwar eine Sünde, aber dahinter ist vielleicht noch eine viel größere Sünde, weil ich denke, Gott kann mich nicht versorgen. Versteht ihr? Geht jetzt nicht nur um die Tatsünde, geht auch um die Motivation dahinter. Aber sündige nicht. Aber jetzt kommt der nächste krasse Teil. Manchmal kommen ja so eine mega Anfechtungen auf uns zu. Vielleicht bist du von deiner Kollegin so angezogen, dich fühlst, dass du denkst, ich muss unbedingt meine Ehe verlassen, um mit der zusammen zu sein. Und das ist so wie so ein dämonischer Angriff, der dich packt. Das ist schon so eine richtige krasse Sache. Und da sagt die Bibel, widerstehe dem Teufel. Und zwar steht es im Jakobus 4, 7 bis 8, so unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, dann wird er von euch fliehen. Das ist eine Vorhersage. Widersteht dem Teufel, ihr sollt nicht diskutieren, ihr sollt nicht argumentieren, ihr sollt einfach widerstehen, so wie Jesus es gemacht hat. Und dann geht's weiter, Vers 8, nähert euch Gott, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Hände, ihr Sünder, reinigt euer Herz, ihr, in der NGÜ steht, ihr Zwiespältigen, in der Luther steht, ihr mit geteiltem Herzen. Flieht dem Teufel. Flieht dem Teufel. Widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Ich fand es so schön, dass hier steht, wenn wir uns Gott nahen, wird er euch nahe sein. Wisst ihr, dieser schleichende Prozess der Entfernung zu Gott, der lässt sich auch wieder umkehren. Du kannst auch wieder zu Gott kommen. Er ist nah. Ein weiterer Punkt. Bete in Zungen. Bete in Zungen. Das hat uns Gott gegeben. Bete einfach mal, versuche doch einfach mal 5 Minuten, 10 Minuten, 30 Minuten am Stück in Zungen zu beten. Und ich glaube, das passiert was. Ich habe es mal diese Woche ausprobiert. 30 Minuten nicht. Da ist Guido mein Vorbild. Aber bete in Zungen. Das baut dich auf. Das verändert dich. Meditiere. Denke nach über Gottes Wort. Baue Gott in deinen Alltag ein. Ist auch so ein Punkt, der wichtig ist. Dass wir, wisst ihr, wir können so unser Leben so verleben, passiert mir auch manchmal. Oder ich baue Gott in meinen Alltag ein. Dass ich ihn bitte, nicht nur um die Parklücke, die wir alle mal machen, aber gerne auch um die Parklücke. Baue Gott in deinen Alltag ein. Bitte und sage Danke. Und der letzte Punkt, den finde ich auch ganz wichtig, sei ein geistlicher Diener. Lass dich von Gott rausrufen, wie wir das am Dienstag im Gebet besprochen haben. Dass ihr nach vorne kommt, wenn Gebet angeboten wird, dass ihr mit Menschen betet. Aber das lässt sich auch im Alltag machen, dass wir ermutigende Worte sagen, dass wir beten, dass wir uns gebrauchen lassen geistlich. Wisst ihr, wir sollen nicht nur in der Bankreihe sitzen und uns berieseln lassen, sondern das muss auch wieder aus uns rausfließen. Nur so kommt so eine richtige, intensive Liebesbeziehung mit Gott zustande. So meine persönliche Erfahrung. Weil du brauchst Gott, wenn du anderen Leuten geistlich dienen willst. Ich fasse zusammen. Du bist Gott extrem wichtig. Der interessiert sich für jeden Bereich deines Lebens. Der will dich ganz mit allen deinen Facetten. Und wisst ihr, das Schöne ist, wir leben nicht in so einer Philosophiewelt, wo wir darüber nachdenken, wie was wäre, sondern wir haben eine Erfahrungstheologie. Das ist erfahrbar. Gott ist so ein echter Bereich in unserem Leben. Wir sind in Gott, mit Gott. Und das ist wundervoll. Wir können uns da raus bewegen, aber eigentlich ist es viel besser, wenn wir mit ihm zusammen sind. Wenn deine Liebe abgekühlt ist, dann gehe Schritte in die richtige Richtung. Ich möchte Gott lieben, auch wenn ich 90 bin und wenn ich 100 bin. Ich will ihn lieben, eigentlich mehr als jetzt. Die Augen des Herrn durchschweifen die Erde, um sich an denen mächtig zu erweisen, deren Herz ihm ungeteilt ist. Gott will sich mächtig an dir erweisen. Und wenn du dein Leben noch nicht in dem Maße oder überhaupt Gott gegeben hast, wenn Jesus nicht der Herr deines Lebens ist, dann ist heute der Tag, wo du es machen solltest. Seid gesegnet. Amen.